Hallo, jetzt hört ihr mich. Gut. Die heutige Botschaft knüpft an meiner vorhergehenden Botschaft an, in der es um die Last der Schuld ging. Und heute werden wir uns einen der Erziehungswege Gottes anschauen, wie Gott versucht, uns quasi aus dieser Lage herauszuholen. In meiner Kindheit war ein Ereignis sehr prägend für mich. In dem Haus, wo wir wohnen, da lebte eine Frau. Wir wohnen im ersten Stock und sie lebte im dritten Stock, unterm Dachgeschoss. Sie war ein ganz besonderer Mensch, ist es immer noch in irgendeiner Weise, denn sie hat uns als Familie und jeden einzelnen von uns sehr viel Gutes vermittelt. Sie war ein sehr weiser und einfacher Mensch, voller ehrlicher Liebe, meine Leihoma. Sie war mein Ruhepol. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit bei und mit ihr verbracht. Viele schöne Erinnerungen. Sie war ein Teil unserer Familie, wir mochten uns alle sehr gerne. An einem Tag, da war ich sehr unhöflich zu ihr oder zu einem ihrer Gäste. Ich weiß nicht mehr genau, was vorgefallen war. Und sie sagte zu mir, entschuldige dich. Aber ich wollte mich nicht entschuldigen, weil ich meine Schuld vielleicht nicht so recht erkennen wollte. Und ich wollte auch schauen, wie weit kann ich gehen. Vielleicht war ich auch noch zu stolz und wollte meiner Dickköpfigkeit nicht nachgeben. Und gleichzeitig habe ich mich auch geschämt, also eine Mischung von all dem. Und sie sagte zu mir, bevor du dich nicht entschuldigst, darfst du nicht mehr zu mir kommen. Und da ich in diesem Machtkampf nicht nachgeben wollte, schickte sie mich fort und schloss ihre Eingangstüre. Und das war sehr, sehr schlimm für mich. Mir wurde der Zugang zu ihrer unendlichen und wärmenden Liebe verwehrt. Ich wurde quasi aus meinem Paradies verbannt. Und warum? Es war meine Schuld. Und die Brüder Josef befinden sich in einer ähnlichen Situation wie ich damals. Sie haben eine Schuld begangen, aber wollten sie oder konnten sie auch nicht so recht erfassen, sie sich eingestehen. Sie dachten vielleicht, sie hätten auch ein wenig recht. Um uns in sie besser hineinversetzen zu können, um ihre Gedanken und ihr Verhalten besser zu verstehen, sollten wir in Betracht ziehen, dass Jakob, ihr Vater Israel, Josef mehr liebte als seine anderen Söhne. Und das auch ganz offensichtlich zeigte. Durch den bunten Leibrock, ja, das zeigte, dass Josef nicht mehr so hart arbeiten musste und solche Sachen. Und das war nicht richtig von Jakob. Er hätte es doch besser wissen müssen, was ungleiche Liebesverteilung in der Familie für Schaden hervorbringen kann. Er hat es doch selbst miterlebt. Und das brachte die gleiche Spaltung bei seinen Kindern und dieser Leidensweg der ganzen Familie hervor. Natürlich wussten die Brüder Josef, dass sie eine schwere Schuld begangen hatten. Sie hatten nämlich ihren Bruder Josef in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Aber irgendwie waren sie auch zu stolz, zu dickköpfig, haben sich geschämt, haben auch gedacht, sie hätten irgendwie recht. Und einfach so damit weiterleben zu können, vielleicht vergessen wir das ja. Aber das war nur, weil ihre Schuld so schwer auf sie lastete, wollten sie es sich schönreden. Also der gleiche Cocktail wie bei mir. Aber sie litten und sie sahen auch, wie der Vater Jakob litt. Und je mehr die Zeit verging, desto weniger trauten sie es sich, diese Schuld zu bekennen, die Wahrheit auszusprechen. Sie kämpften noch dagegen an. Und auch ich litt an diesem Abend, in dieser Nacht. Und für meine Leihoma war bestimmt es noch schwerer als für mich. Und Josef litt auch der Freiheit beraubt, getrennt von der Familie in Sklaverei und Gefangenschaft. Und das noch alles unschuldig. Aber auch er musste durch diesen seinen Erziehungsweg gehen, damit er dahin kam, seinen Brüdern so etwas Schlimmes vergeben zu können. Denn vergeben gehört genauso zu einem gottesfürchtigen Leben, wie seine eigene Schuld erkennen, sie bekennen und die Vergebung annehmen, um dann ein in der Buße fruchtbringendes Leben zu führen. Buße bedeutet, wenn das eigentlich einer weiß, Umkehr. Also das ist das Bemühen des Menschen, die Beziehung, die er gestört hat, zwischen ihm und Gott wiederherzustellen. Und so gelangte Josef dann an den Punkt, wo er sagen konnte, Gott, dein Wille geschehe. Und Gott konnte ihn dann als Regenten in Ägypten in einer solchen hohen Stellung einsetzen. Also alle Menschen befinden sich in der gleichen Ausgangsposition vor Gott, schuldig. Ja, sogar Josef, der so vorbildlich und so gottesfürchtig sich immer verhalten hat. Ja, sogar bei seinen Brüdern, die ihn gehasst haben und sogar in der Sklaverei und in der Gefangenschaft, der so vorbildlich mit dieser schwierigen Situation umgegangen ist. In 1. Petrus 2, Vers 19 und 20 wird das schön beschrieben. Da steht, denn das ist wohlgefällig, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Und vielleicht sitzt du heute hier und meinst, ach, das betrifft mich nicht. Ich habe keine Schulden vor Gott, denn ich bin ein guter und ehrlicher Mensch. Ich habe kaum gelogen, vielleicht nur kleine Notlügen, um den anderen vor der unangenehmen Wahrheit zu schützen. Ich habe noch nie gestohlen, vielleicht einen Lutscher in meiner Kindheit. Ich bin nicht fremdgegangen, ich habe niemanden ermordet. Ja, im Gegenteil, ich verrichte treu und zuverlässig meine Verpflichtungen. Ich habe noch nie einen Cent oder eine Kilometerangabe bei der Steuer falsch deklariert. Ich bin noch nicht mal über Rot gegangen. Ich spende und helfe, wo ich kann. Ja, du scheinst wirklich ein guter Mensch zu sein. Aber das Wort Gottes ist ganz klar in dieser Angelegenheit. Da steht, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, wie es in Römer 3, Vers 23 steht. Und, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in eines strauchelt, ist aller Gebot schuldig geworden. Jakobus 2, Vers 10. Also wenn du zum Beispiel nur einmal gelogen hast, und keiner von hier kann bestimmt behaupten, er hätte noch nie gelogen. Wenn er das sagt, hat er mindestens schon zweimal gelogen. Dann bist du des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Also Gott sieht dich dann genauso wie einen Götzendiener, wie einen Mörder, wie einen Ehebrecher und so weiter. Auch Jesus sensibilisiert unser Gerechtigkeitssinn. Er sagt in der Bergpredigt, wenn du einen Bruder zürnst oder auch eine Schwester natürlich, du des Gerichts verfallen bist. Oder wenn du jemanden ansiehst zu begehren, du schon Ehebruch begangen hast in deinem Herzen. Also wir alle sind Mörder, Ehebrecher, schuldig vor Gott. Und das ist wichtig zu wissen, wo stehe ich und wie stehe ich überhaupt vor Gott. Und wir sehen, das betrifft auch natürlich bekehrte Christen, die Vergebung aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus erhalten haben, geheiligt durch sein Blut sind. Wir müssen uns ständig überprüfen, ein geheiligtes Leben führen. Wie sieht mich Gott in diesem Augenblick? Wie beurteilt er mich jetzt? Wo stehe ich jetzt? Wie viele Sünden, wie viel Schuld habe ich wieder bei ihm aufgehäuft? Unsere Stellung ist keine Freifahrkarte zum Sündigen. Im Gegenteil, wir sind Zeugen, wir sind Stellvertreter Jesu. Wir dürfen uns auf unsere Stellung nicht ausruhen und lau werden und meinen, ja, wir wissen das, das ist nichts Neues für uns. Dann ist unser Glaube kein lebendiger Glaube mehr, sondern es ist nur Theorie, auch irgendwie ein Praktizieren einer Religion. Eine wahre Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe, die ich dazu sagen möchte. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, da war eine Missionarin in China, die hat einen Brief in die Gemeinde nach Nordamerika geschickt mit der Bitte, betet bitte um Erweckung in Tsinghua, und das ist in Südchina. Dort waren schon Gemeinden, aber sie waren festgefahren, erstarrt und geistlich weitgehend tot. Und das geschieht man, wenn man sich zu sicher ist in seiner Stellung. Und die zwei Schwestern nahmen es sich zu Herzen und beteten beharrlich. Und dann sagt der Herr diesen Schwestern ganz klar, er hat ihnen es kundgetan, dass er im folgenden Jahr zu Ostern, zu Karfreitag, die Gemeinde in China dort heimsuchen wird. Und die Schwestern schrieben das, aber dieser Brief kam zu spät, er kam nach Ostern an. Aber was geschah zu Karfreitag? Jener Prediger zu Karfreitag hatte nicht den Ruf, besondere Gaben zu haben. Er war nicht ein guter Prediger, er war auch kein Evangelist. Aber er war ein hingegebener Mann, den Gott gebrauchen konnte. Und während er die Leiden des Herrn schilderte, brach er zusammen und fing an zu weinen, weil er seine Sündhaftigkeit so klar wieder in einem grellen Licht erkennen konnte. Und das griff auf die gesamte Versammlung über, bis bald alle vor Gott lagen und ihre Sünden bekannten. Es kam zu Versöhnungen, Wiedergutmachung, Geschwister, die im Streit waren, haben wieder Frieden geschlossen. Und diese gereinigte Gemeinde wurde eine missionarische Gemeinde. Innerhalb von wenigen Monaten kamen über 1000 Menschen zum Glauben. Gemeindehäuser wurden gebaut. Aus Lauheit und eingespielten Formen wurde Erweckung. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Er möchte niemanden verlieren, aufgeben. Er ist unverändert. Sein Wort ist unverändert. Sein Angebot ist unverändert. Es liegt an den Geschöpfen, nicht an dem Schöpfer. Er gibt jedem die Möglichkeit, aber er zwingt keinen. Jeder hat die freie Entscheidung. Gott hat Adam und Eva auch nicht aufgegeben. Es ging ihnen echt gut dort im Paradies. Sie hatten keinen Hunger, keine Krankheiten, keinen Krieg, nicht alt werden. Es ging ihnen wirklich gut. Sie konnten Gemeinschaft mit Gott haben. Sie konnten im Garten mit ihm spazieren und sich mit ihm unterhalten. Aber dann waren sie ungehorsam und Gott konnte nicht darüber wegsehen. Obwohl er wusste, was es für schlimme Folgen haben wird. Aber sonst wäre er kein gerechter Gott. Sonst wäre er nicht die Wahrheit. Denn Gott hat den Menschen gewarnt. Der Mensch wusste es. Und jede Sünde hatte Konsequenzen. Und Adam und Eva wurden aus dem Paradies verbannt. Und die ganze Schöpfung leidet seitdem unter diesen schrecklichen Qualen. Ja? Bonnie und Clyde sind gegen Adam und Eva nichts. Aber Gott liebt sie. Und er bietet ihnen die Vergebung an. Und Gott hat dann selbst dieses Tier geschlachtet. Ja? Er hat Blut vergossen. Er hat das Fell von diesem Tier abgezogen. Er hat es von dem Fett gereinigt. Vielleicht hat Gott auch noch genäht. Ja, ein schönes Bild. Und hat ihnen dann dieses Fell als Kleidung übergelegt. Ja, ihre Sünde bedeckt. Und sie müssen diese Vergebung nur aus Gottes Hand annehmen. Und das haben sie auch getan. Sie haben sich diesem Fell nicht entledigt. Sie haben nicht gesagt, wir brauchen das nicht. Wir sind nicht schuldig vor dir. Du bist ein ungerechter Gott. Wir kriegen das schon selber hin. Nein, sondern sie erkannten ihre Schuld. Sie bekannten sie zwar auf Unwegen und nahmen die Vergebung an. Haben sich gegenseitig aufvergeben. Sie haben sich nicht gegenseitig immer Vorwürfe gemacht und haben dann ein gottesfürchtiges Leben geführt und versucht, ihre Kinder auch in Gottesfurcht zu erziehen. Und so hat Gott die Brüder Josef auch nicht aufgeben wollen. Aber wie soll Gott durch harte Herzen durchdringen, ohne sie zu zwingen, dass sie selbst ihre Schuld erkennen, so wie sie wirklich ist, damit sie, und jetzt kommt die Folge, sie vor Gott und den Menschen aussprechen, Buße tun, um Vergebung bitten und die Vergebung annehmen. Wie in der Geschichte vorhin, führte das Gebet der zwei Schwestern in Amerika zu einer Erweckung, weil der Herr die Gemeinde wieder ihre Schuld hat erkennen lassen und sie zur Buße führte. Johannes der Täufer hat auch zur Buße aufgerufen. Denn wir Menschen sind von Natur aus Feinde Gottes. Der Mensch geht von Natur aus den falschen Weg, nämlich weg von Gott, ohne Gott und nicht hin zu Gott mit Jesus. Darum kehrt um und bringt der Buße würdige Früchte. Das heißt, die Sünde meiden und sich nicht auf seine eingebildete Gerechtigkeit oder seine Stellung verlassen. Was sagt Johannes der Täufer zu selbstgerechten Menschen? Otternbrot bezeichnet er sie, die vorgeben, den kommenden Zorn Gottes entfliehen zu können, ohne Zeichen wahrer Buße erkennen zu lassen. Und nun möchten wir anhand dem folgenden Text im Leben Josef und seinen Brüdern schauen, wie Gott unter anderem den schuldbeladenen Menschen erziehen und sie in der Freiheit und Frieden geleiten möchte. Er möchte sie nicht zwingen, er gibt ihnen eine Wahl. Du kannst entscheiden zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch. Adam und Eva haben sich danach für Gott entschieden. Der Teufel wollte sich ganz klar nicht unter Gottes Willen unterwerfen. Er hat sich für das Böse und die Lüge entschieden. Wir lesen jetzt 1. Mose 42, die Verse 5 bis 17. 1. Mose 42, die Verse 5 bis 17. Ein, zwei Verse kommen vor von meiner vorigen Botschaft, also wundert euch nicht, aber weil sich das darauf aufbaut und überschneidet. 1. Mose 42, die Verse 5 bis 17. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommen, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und Josef, er war der Machthaber über das Land, er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josef kamen, beugten sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen, seid ihr gekommen. Sie aber sagten zu ihm, nein, nein, Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir. Deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen, seid ihr gekommen. Da sagten sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte. Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben und der eine, er ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Darin sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt. Ihr werdet von hier nicht weggehen. Es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Also was ist der erste Schritt, was Gott machte, um die Brüder zu erziehen? Das steht im ersten Vers des zweiten, im ersten Vers im zweiten Teil. Was steht da? Was macht Gott als erstes im ersten Vers? Die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Gott schickte zuerst die Not. Wie ich als kleiner Junge Not litt, nie wieder zu meiner Leihoma zu dürfen, verbannt aus meinem Paradies, sandte Gott im Fall der Brüder die Hungersnot. Diese Not zwingt die Brüder regelrecht nach Ägypten in die Arme Josef, wo er dank dem Gehorsam Josef gegenüber Gott und seinen fleißigen und treuen Vorkehrungen Getreide zu kaufen gab. Hätten sie keine Not bekommen, wären sie niemals nach Ägypten gereist, niemals. Schon jetzt haben sie es sehr schwer damit getan, wie wir beim letzten Mal gehört haben. Sie schauten sich merkwürdig an, als ihr Vater Jakob sagte, es gibt Getreide in Ägypten zu kaufen. Sie taten fast so, als ob sie es gar nicht gehört hatten. Sie wollten an Ägypten gar nicht erst denken, wo sie eventuell ihren Bruder treffen könnten, wenn er noch lebt. Nein, keine Begegnung mit Josef, auf keinen Fall. Bloß keine Konfrontation mit seiner eigenen Schuld. Und das ist der zweite Schritt, womit Gott die Brüder erziehen möchte. Die Konfrontation mit der eigenen Schuld. Das möchte keiner so gerne. Am liebsten möchte jeder seine Hände und seine Kleider schön sauber sehen. Ich bin nicht so wie dieser. Aber unsere Hände und Kleider sind alle blutverschmiert. Das Blut Jesu klebt daran. Und auch wir müssen uns mit unserer Schuld auseinandersetzen. Nicht, um daran zugrunde zu gehen. Nicht, um mutlos zu werden oder depressiv zu werden. Ich kann ja eh vor so einem heiligen Gott nicht bestehen. Nein, der Herr möchte uns von ihr befreien, damit wir fröhlich werden, frei werden. Denn das gleiche Blut, das an uns klebt und stinkt und die Fliegen anzieht, dieses Blut kann uns völlig frei machen. Denn wenn wir verstehen und glauben, dass es unsere Schuld war, dass Jesus dort am Kreuz litt und starb, ich bin der Mörder Jesu, ich habe ihn getötet. Aber wenn ich mich dafür entschuldige, aufrichtig, ehrlich, vom ganzen Herzen, denn Gott kann man nichts vormachen, dann vergibt Gott uns das. Und das ist unfassbar. Wir dürfen nicht müde werden, das zu hören. Es darf für uns nicht selbstverständlich sein. Im Gegenteil, wir müssen je mehr und je öfter wir das hören, desto dankbarer sollen wir dafür sein. Es ist nicht selbstverständlich, was da geschehen ist. Ich bin der Mörder seines Sohnes, meines Bruders. Aber weil ich das aus Gnade erkennen, glauben und annehmen durfte und mich dafür entschuldigt habe, hat mir der Vater vergeben. Und das kannst du auch machen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir sind da nicht mehr Täter, wir sind da nicht mehr Mörder, sondern wir sind Mitleidende, Mitgestorbene und Mitauferstande hier jetzt in diesem Leben und in der Ewigkeit. Aber dann lasst uns auch ein aus Dankbarkeit auferstandenes Leben führen. Uns von Jesus verändern lassen. Und so brachte Gott die Hungersnot nach Kanaan, damit sie die Begegnung mit Josef haben konnte. Und so sind viele Menschen heute noch wegen der Not in die Arme Jesu gefallen. Denn nur die Not konnte viele stolze und harte und sie von sich eingenommenen Menschen erweichen. Dass sie demütig, Entschuldigung, nochmal der Satz. Denn nur die Not konnte viele stolze, von sich eingenommen und selbstgerechten Menschen demütigen und erkennen und glauben lassen, dass sie schuldig vor Gott sind. Vor Gott und den Menschen. Die Not ist oft ein Instrument in Gottes Hand, um harte Herzen zu zerbrechen und weich zu klopfen, um sie auf die Knie ins Gebet zu zwingen. Vergib mir, Herr Jesus Christus, vergib mir. Und so war die Hungersnot in Kanaan ein Instrument Gottes, um die Brüder nach Ägypten zu führen. damit sie dort eine Begegnung mit Josef haben sollten. Eine Begegnung mit sich selbst, mit dem wahren Ich, das niemand sehen möchte. Und so führte Gott die Brüder nach Ägypten über die gleiche Route wie Josef vor mehr als 20 Jahren. Aber ihre Reise war dagegen eine Luxusreise. Sie hatten Proviant, konnten Rast machen, wann sie wollten. Sie hatten Lasttiere, auf ihnen zu reiten und. Josef hingegen war in dieser langen Sklavenkette gefesselt, an Händen und oder Füßen oder am Hals, wo sie ihre Notdurft im Gehen verrichten mussten, wo Sklaven aus Erschöpfung, Hunger, Durst hinfielen und die anderen mit hinunterrissen, wieder aufrichten, mitziehen und immer weiter gepeitscht und gestoßen, vorwärts getrieben, immer weiter vorwärts, immer weiter vorwärts. Und vielleicht sind den Brüdern auf ihre Reise nach Ägypten diese Bilder vor Augen gekommen, haben dieses Leid in ihrem Herzen gespürt, quälende Gedanken, die durch ihr schlechtes Gewissen hervorgerufen wurden. Was musste unser Bruder alles wegen uns durchmachen? Können wir das auch schon sagen? Was musste und muss Jesus, unser Bruder, wegen uns alles durchmachen? So viel Leid, dass unsere Leiden im Vergleich Luxus sind. Gott erzieht sie langsam, lässt sie das Leid Josef, das sie ihm zugefügt haben, in gewisser Weise Etappe für Etappe durchleben. Ja, sie leiden, aber das muss sein. Und dann kommen sie mit vielen anderen in Ägypten an, dieser großen Stadt, einem Weltreich. Ihr Herz klopft mehr als Josef, als er als Sklave in dieser Stadt ankam. Ihr Herz als scheinbar freie Menschen klopfen heftiger wegen ihren Schuldgefühlen. Und Gott führt sie zu den Regenten des Landes namens Zaphnath-Paneach. Denn er selbst überwacht und leitet den Verkauf des Getreides. Er ist ein fleißiger und treuer Regent, wie unser Herr Jesus. Er hat hier alles vollbracht, jetzt ist er oben im Himmel, baut für uns Wohnungen und er betet für uns. Und die Brüder beugten sich vor ihm nieder, mit dem Gesicht zur Erde, so wie es alle anderen auch machten, so wie es alle Menschen vor dem Herrn machen werden. Und Josef, der Regent Zaphnath-Paneach war, hat sie direkt unter der Menge wiedererkannt. Obwohl über 20 Jahre vergangen war, hatte ihre Gesichter nicht vergessen. Nicht, weil sie ihm Böses angetan haben, weil er aus Rache ihre Gesichter und ihre Blicke nicht vergessen wollte. Wenn ich sie irgendwann mal bekomme, dann räche ich mich für all das Leid, was sie mir angetan haben. Nein, er hat ihnen vollständig vergeben. Josef konnte Böses mit Gutem vergelten. Er hat sie erkannt, weil er sie immer noch und trotz alledem liebte. Und das ist Liebe. Und das ist ein schönes Beispiel auf unseren Herrn hin. Und die Brüder erkennen ihn nicht. Vielleicht, weil sie versucht haben, ihren Bruder zu vergessen, damit ihre Schuld kein Gesicht mehr hat. Oder weil sie bereits, als sie noch zusammen in Kanaan lebten, ihn nicht mehr liebten. Sie waren neidisch auf ihn, haben ihn gehasst bis auf den Tod. Er war ihnen ein Stein in den Sandalen mit seiner Gottesfurcht in ihrer sündhaften Leben, mit dem Josef nichts zu tun haben wollte. Sie haben ihren Bruder schon lange nicht mehr mit liebenden Augen angesehen, wie er eigentlich wirklich war, dieser junge, gottesfürchtige Bruder, den sie lieber als Vorbild hätten nehmen sollen. Aber so ist die Welt. Nur noch mit neidigen und hasserfüllten Augen haben sie ihn am Ende angesehen, welche ihre Sichtweise völlig verzerrt hat und sie zu der schrecklichen Tat brachte. Denn Sünde beginnt in den Herzen und in den Gedanken und da müssen wir sie stoppen, genau da. Sie waren noch nicht von Gott verändert, ihre Herzen waren noch nicht zerbrochen worden. Sie waren noch hochmütig und stolz und noch nicht demütig, dass sie den anderen höher achten konnten als sich selbst. Aber nun lagen sie mit den Gesichtern in dieser staubigen Erde vor diesen Beamten eines fremden Landes wie notverändert. Und da sie sich von ihrem Bruder Josef niederbeugten, wussten sie zu diesem Zeitpunkt nicht, dass das die Erfüllung der Träume Josef waren, die er als 17-jähriger Junge gehabt hatte, dass sich seine ganze Familie vor ihm beugen werden. Und das war nicht aus Hochmut, weil Josef von sich als was Besseres dachte und er die Träume selbst projiziert hatte. Nein, im Gegenteil, weil er so demütig war und Gott es wusste, er hat auf sein Herz gesehen und dass Gott ihn eines Tages deswegen so hoch erheben wird. Gott hat diese Träume geschickt. Und Josef erinnert sich jetzt wieder ganz klar an sie. Er hat sie schon fast vergessen, die ihm so viel Hass, Feindschaft und Leid eingetragen hatten. Er sah wieder, wie die Garben der Brüder sich vor seiner Garbe neigten. Er hat es nie so recht verstanden. Erst recht nicht, als er Sklave und in der Gefangenschaft die niedrigsten Tätigkeiten ausführen musste. Aber er hat an Gott geglaubt. Er hat an ihm festgehalten, sogar in diesen schwierigsten Zeiten. Und nun konnte er sie verstehen. Er konnte wieder so deutlich erkennen, wie wunderbar Gott führt. Die ganze Not war nützlich. Gott hatte immer alles unter Kontrolle. Und das sollten wir auch sagen können. Not ist nützlich und Gott hat immer alles unter Kontrolle. Wilhelm Busch sagt, die Not ist wie der Hund des Hirten. Er beißt die Schafe in den Beinen und führt sie immer wieder zum Hirten hin. Das ist die Not. Gemischte Gefühle ruft dieses Wiedersehen in Josef auf. Aber er lässt sich von seinen Emotionen nicht beherrschen, sondern als Instrument in Gottes Hand, um seine Brüder zu erziehen. Er handelt sehr weise, wie meine Leihoma damals. Er fährt sie mit harten Worten an, beschuldigt sie, Spione zu sein. Solche Beschuldigung des höchsten Beamten des Landes bedeuteten das Gefängnis und es konnte bis zur Todesstrafe führen. Todesangst kam in den Brüdern auf. All ihre Erklärungen, dass es nicht so sei, waren umsonst. Josef bleibt hart und behandelt sie genauso, wie sie ihn in Dothan behandelt haben. Sie sollen es an ihrem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, ungerecht beschuldigt zu werden und auf taube Ohren und Unglauben zu treffen. Wie schmerzlich das ist, wenn niemand einem glaubt, obwohl man die Wahrheit sagt. Wie schmerzlich Unglauben für unseren Vater und dem Sohn und den Heiligen Geist sein muss. Und dann wirft Josef sie ins Gefängnis. Vielleicht fragen wir jetzt in unserem Gerechtigkeitssinn, hätte Josef wirklich so hart handeln müssen? War es wirklich weise von ihm, sie so leiden zu lassen? Wir dachten doch, er hätte ihnen vergeben und dass er sie immer noch liebt. So soll Liebe und Vergebung aussehen? Das ist Gutes mit Bösem vergelten? Ist es nicht eher Böses mit Bösem vergelten? Nein, das geschieht nur zum Besten für sie. Josef handelt nicht aus Rache, sondern aus Liebe. Und das ist der Unterschied. Denn so sieht wahre und nicht geheuchelte und oberflächige Liebe aus. Ja, das ist keine weltliche und sentimentale, sondern es ist heilige und göttliche Liebe. Sie blickt über das Ereignis hinaus. Sie hat einen weiteren Umfang. Hätte meine Leihoma über mein schlechtes Verhalten weggesehen, ja, das ist ein kleiner Junge, der meint das nicht so, ich habe ihn lieb. Dann hätte ich meinen können, ich darf mir alles bei ihr erlauben. Sie hat mich lieb. Ich hätte meine Grenzen immer weiter ausgedehnt und wäre ungezogen geworden. Aber als sie mich in ihrer echten und tiefen Liebe, meine Schuld und ihre Konsequenzen so klar und hart hat spüren lassen, die mich leiden ließen und die mich am nächsten Tag zu einem ehrlichen "Es tut mir leid" brachten, wurde ich dadurch geformt. Und nur so konnte unser Verhältnis so harmonisch werden, wie es war. Nur weil ich mich entschuldigt habe. Und sie mir auch vollständig vergeben hat. Und ich diese Vergebung auch angenommen habe. Es war vergessen, als ob es nie geschehen war. Die Sonne ist nicht über ihren Zorn untergegangen. Sie war nicht zornig auf mich. Sie liebte mich. Aber ich musste erzogen werden, damit unsere Liebe eine ehrliche und feste Basis hatte. Danach war sowas nie wieder passiert. Wir Menschen meinen oft, wir müssen einander immer alles Weh und Leid und Schmerz ersparen. Aber wie wir an meinem Beispiel in der Kindererziehung sehen konnten, dass das nicht immer gleich Liebe ist. Wir sind oft zu schnell mit Trost, Übersehen, Unkonsequenz sein. Wir meinen es ja gut, wir handeln aus Liebe. Aber auch hier sehen wir wieder ganz deutlich, dass wir uns immer von Gott führen lassen müssen. Auch in Dingen, wo wir es gut meinen und aus Liebe heraus handeln. Gott ist weiser und liebevoller. Gehen wir immer im Gebet zu ihm. Fragen wir ihn. Und so bringt er Menschen dazu, ihr Unrecht zu erkennen und sich dafür zu entschuldigen, was oft schmerzhaft ist. Aber erst dann kann Gott sagen, alles gut, mein Kind. Deine Schuld ist vergeben und vergessen. Komm in meine Arme. Und das ist auch der Grund, warum die Brüder ins Gefängnis mussten, in dem gleichen Loch, in dem Josef Jahre verbrachte, damit sie auch erfahren, wie schrecklich es ist, unschuldig im Gefängnis zu sein. der eingebildeten Freiheit beraubt. Josef musste erfahren, ob seine stolzen Brüder sich in den Jahren überhaupt verändert haben, ob sie ihr Herz überhaupt weich geworden ist, zerbrochen wurde, oder ob sie davon gleichgültig unberührt geblieben und vielleicht noch härter geworden sind. Denn erst wo was zerbrochen und zerstört worden ist, kann was Neues aufgebaut werden. Sonst geht man immer weiter seinen eigenen falschen Weg und er ist ohne Gott weg von Gott. Hätte es den Brüdern was gebracht, wenn Josef sich ihnen sofort zu erkennen gegeben hätte? Ich bin es, Josef, euer Bruder, ich liebe euch, habe euch alles schon vergeben. Es hätte ihnen nicht viel gebracht. Keine Erkenntnis, keine Demut, keine Umkehr, kein ehrlich gemeintes "Es tut mir leid", keine prägende Veränderung. Sie hätten ihre abscheuliche Schuld nie in diesem Maß begreifen können und vielleicht weiter so gelebt. Aber Gott möchte eine ehrliche Umkehr, eine ehrliche Veränderung. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Und das konnte bei den Brüdern nur in Gang gesetzt werden, indem sie in diesem feuchten, stinkenden und elenden Kerker sich befanden, ohne zu wissen, für wie lange. Und nach dem harten Wesen des Regenten war mit dem Schlimmsten zu rechnen, damit sie am eigenen Leib erfahren, was Josef durchmachen musste, wegen ihrer Schuld. Sie mussten zerbrochen werden. Sie mussten nur 3 Tage unter dieser Erde sein. Und ich denke, weil Josef für sie schon den größten Teil der Strafe abgesessen hat. Aber diese 3 Tage war für sie wie die Ewigkeit. 3 Tage der Todesangst, des innerlichen Sterbens. 3 Tage, in denen Gott mit ihnen in Ruhe reden konnte. In dieser Dunkelheit, damit sie das Licht besser sehen konnten, das ihre Seele durchleuchtet und offenlegt. Erst jetzt begreifen sie ihre alte Schuld in ihrem gesamten Tragweite, dieses Leid und Schmerz, der durch die Erkenntnis der eigenen ekelhaften Sünde hervorgerufen wurde, war nötig, damit sie sich an die Vergebung überhaupt erst nahen konnten. Meinen wir immer noch, Josef hätte lieblos und unweise gehandelt, wie meine Leihoma damals bei mir? Oder verstehen wir, dass es nötig war, damit die Schuld und ihre Konsequenzen klar erkannt wird, damit man sich dafür entschuldigt, die Vergebung überhaupt versteht und annehmen kann und dann ein Leben in der Dankbarkeit führt, es nicht mehr macht. Durch dieses Ereignis können wir wieder mal schön erkennen, dass Gott keine Fehler macht, niemals, auch die Not nicht. Denn dadurch möchte er hartherzige Menschen dazu bringen, dass sie erkennen, dass sie sich falsch verhalten. Meinst du immer noch, gut vor Gott zu sein, oder hast du ein wenig mehr erkannt, dass du Schulden bei ihm hast? Aber dass der Allmächtige dich von diesem Schuldenberg befreien möchte und sie jetzt in diesem Leben nicht von dir fordert, sondern er selber in Jesus Christus für dich litt und 3 Tage tot war und damit deine Schulden bei ihm selbst für dich ausgeglichen hat. Und es dir ganz umsonst, aus Gnade, ohne Kleingedrucktes anbietet. Gott hält seine fleischgewordene Hand dir entgegen, um Frieden zu schließen. Du musst es nur im Glauben in diesem Leben annehmen. Du hast die freie Wahl. Danach wird er deine Schulden von dir persönlich fordern und das wird teuer werden. Und kann es sein, dass die schwere Zeit, die du jetzt vielleicht durchmachen musst, Gott benutzen möchte, um mit dir in Ruhe darüber zu reden? Und uns Christen wieder auf die Knie zur Buße zu bringen. Entschuldige, Herr, wie ich mich verhalten habe und auch zu den Menschen gehe. Ja, es tut weh, wenn uns ein Spiegel vorgesetzt wird, der uns unser wahres, verzerrtes und Ich zeigt. Und nicht das Ich mir selbst vorlüge oder andere Menschen oder diese Welt. Aber das sind selige Stunden, dort unten in dem finsteren Kerker unseres wahren Ich mit Gott allein. Dort, wo wir durch sein hell leuchtendes, heiliges Wesen wir unsere dunkle Seele besser wahrnehmen und wir keinen anderen Ausweg als nur Jesus Christus sehen. Denn nur er kann uns aus dieser Finsternis leuchten und unsere Seele erhellen und reinigen und wir ihm dann aus Dankbarkeit ein in der Buße fruchtbringendes Leben führen. Immer mehr im Licht als Licht. Aber dazu muss unser Wille erst unterworfen und gefügig gemacht werden. William MacDonald macht ein schönes Beispiel dafür. Von Natur aus ist ein junges Pferd ein wildes, ein unfügsames Geschöpf. Und sobald er das Zaunzeug und den Sattel spürt, bäumt es sich sofort auf. Es geht durch, buckelt aus und schlägt aus. Es kann ein wunderschönes, gut gebautes Tier sein. Aber solange es noch nicht gebändigt ist, bleibt es für die Arbeit wertlos. Aber dann beginnt der lange und schmerzvolle Prozess, den Willen des jungen Pferdes zu bändigen, sodass es sich schließlich das Geschirr anlegen lässt. Wurde sein Wille erst einmal von einem höheren Wesen überwunden, dann entdeckt das Tier den wahren Grund für sein Dasein. Denn so wie Gott Josef und seine Brüder erzogen hat, so möchte er auch heute noch erziehen. Wo befinden wir uns? Die Brüder bäumen sich noch auf und schlagen aus. Josef hat sich das Geschirr und den Sattel von Gott anlegen lassen und gehorcht den Anweisen seines Herrn. Er ist ein schönes Beispiel auf unseren Herrn Jesus Christus hin und ein schönes Vorbild für uns. Wenn wir in Christus neu geboren und ein neues Schöpfen geworden sind, heißt das nicht, dass wir nach unserer Bekehrung direkt so perfekt und heilig sind wie unser Herr. Und das soll uns nicht entmutigen. Wie kann ich dem Herrn überhaupt gefallen? Wie kann ich ihm immer ähnlicher werden? Das ist doch unmöglich. Denn der Heilige Geist zeigt uns immer mehr und deutlicher unsere wahre Natur. Nicht aufgeben, aber dies auch nicht als Entschuldigung benutzen, dem Herrn treu bleiben und uns von ihm erziehen lassen, denn Gott ist es, der alles ermöglicht. Wir müssen seinen Willen zu dem unsrige machen. Und so können wir auch demütig, sanftmütig werden und Ruhe für unsere Seele finden. Und zum Abschluss möchte ich 5 Punkte auflisten, die uns dazu verhelfen können, die sich aus diesem Abschnitt von Josef und seinen Brüdern herauskristallisiert haben. Erstens, wenn uns jemand Unrecht getan hat, diesen Menschen sofort und vollständig in unserem Herzen vergeben. Und wenn wir selbst Unrecht getan haben, uns entschuldigen. Wir sind die, die den ersten Schritt machen müssen. Dann wird die Seele frei werden. Zweitens, Unrecht ertragen, ohne Vergeltung zu üben. Das ist wohlgefällig bei Gott. Es sollte uns eine Freude sein, der Leiden des Christus teilhaftig sein zu dürfen. Das ist sehr schwer. Drittens, Böses mit Gutem vergelten. So kommt kein Hass, Neid und Enttäuschung in uns auf, sondern wir lernen zu lieben. Viertens, den anderen höher achten als sich selbst. So lernen wir Demut. Und fünftens, Ruhe bewahren in Krisen. So geben wir Gott die Ehre. Denn wir wissen, dass Gott alle Umstände unseres Lebens im Hinblick auf seinen Heilsplan überwacht und lenkt und zum Guten führen wird. Und wenn wir in einer engen Gemeinschaft mit dem Herrn wandeln, wird er uns im Laufe unseres persönlichen Lebens Bereiche zeigen, wo er uns noch erziehen muss, wo wir unter dem Kreuz noch gebrochen werden müssen. Und er wird uns dann die nötige Gnade geben, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Denn nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagen Geistes sind, rettet er. Psalm 34, Vers 19. Amen.